Mit dem 1. April ist das Kiffen in Deutschland legal. Soll das neue Gesetz auch ein Vorbild für Österreich sein? Das diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Guten Abend und herzlich willkommen. Das sind heute meine Gäste. Ich begrüße Ralf Schallmeiner, er ist Gesundheitssprecher der Grünen. Laura Sachs-Lehner, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin in Wien und ehemalige Generalsekretärin der ÖVP. Paul Burger, er ist Cannabis-Aktivist, Präsident des Vereins für eine liberale Drogenpolitik und er vertreibt auch selbst Cannabis-Zubehör. Arkadiusz Komorowski, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der MedUni in Wien. Und Amon Barth, deutscher Regisseur und Autor des Buchs Breit, mein Leben als Kiffer. Er ist auch in der Suchtprävention tätig. Bevor wir in die Diskussion starten, möchten wir Ihnen aber noch einen Überblick zeigen über die umstrittene Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Mein Kollege Martin Kramer hat für Sie zusammengefasst.
Weißer Rauch steigt auf und der Geruch von Gras liegt in der Luft. Es ist ein berauschendes Fest in der Nacht auf den 1. April am Brandenburger Tor in Berlin. Hunderte Menschen feiern, dass Kiffen jetzt salonfähig ist.
Für mich ist es ein sehr, sehr wichtiger Schritt in die Zukunft der Legalisierung, um nicht mehr als Krimineller zu gelten.
Volljährige dürfen in Deutschland nun bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich führen und bis zu 3 Pflanzen anbauen. Der Verkauf wird ab Juli erlaubt, allerdings nur über nicht kommerzielle Anbauvereinigungen. Illegalen Dealern soll so die Geschäftsgrundlage entzogen werden.
Diejenigen, die konsumieren, die können das auch ohne auf einen kriminellen, verunreinigten und auch gefährlichen Schwarzmarkt zurückgreifen zu müssen.
Doch das Cannabis-Gesetz ist äußerst umstritten. ÄrztInnen warnen vor möglichen gesundheitlichen Folgen wie Psychosen, insbesondere bei unter 25-Jährigen. Die deutsche Polizeigewerkschaft befürchtet sogar einen Kontrollverlust. Fest steht, ob legal oder nicht, schon bisher rauchen viele Menschen Cannabis, auch in Österreich. Bis zu 40% der Jungen haben hierzulande zumindest einmal probiert. Sollte Kiffen auch in Österreich erlaubt sein? Und bringt eine Legalisierung mehr Vorteile oder mehr Gefahren?
Meiner Meinung nach ist Alkohol für gefährlichere und schlimmere Droge.
Man soll das Ganze unter Kontrolle halten, aber auf keinen Fall komplett legalisieren.
Kollegen gehen in den Knast, weil sie 2 Gramm Cannabis dabei hatten und nicht weiß sind. Ich meine, sorry. Also die Deutschen waren immer schon 20 Jahre voraus, hoffentlich sind es diesmal nur 10.
Deutschland hat also eine große Entscheidung getroffen und das Kiffen legalisiert. Damit entkriminalisiert man etwas, was auch in Österreich weit verbreitet ist. Auch hier haben 30-40% der jungen Erwachsenen schon einmal, zumindest einmal, Cannabis konsumiert. Und ich möchte gleich zu Beginn in die Runde hier die Frage stellen, wer hat denn schon einmal gekifft? Möchten Sie uns das mit Handzeichen verraten? Okay. Frau Sachsener als Einzige nicht.
Offensichtlich. Nein, ich habe tatsächlich noch nie gekifft. Ja.
Okay, gut zu wissen. Ich möchte mit Ihnen auch beginnen. Ich habe es vorhin gesagt, 30-40% der jungen Menschen in Österreich geben an, dass sie zumindest einmal in ihrem Leben schon probiert haben. Sollten jetzt auch wir in Österreich das Gesetz der gelebten Realität anpassen?
Nein, das sollten wir keinesfalls, meiner Meinung nach. Wir wissen um die gesundheitlichen Risiken, um die gesundheitlichen Schäden. Wir wissen, wie hoch die Anzahl der Drogentoten ohnehin jetzt schon in Österreich im vergangenen Jahr war. Und nur weil etwas oft getan wird, obwohl es illegal ist, ist das ja noch lange kein Grund zu sagen, na gut, dann machen wir es legal, dann haben wir alle weniger Arbeit damit. Also das ist für mich keine ausreichende Argumentation, um so eine weitreichende Maßnahme zu treffen.
Herr Burger, Sie haben den Verein für eine liberale Drogenpolitik gegründet und wollen, so schreiben Sie, auch Hanfminister werden. Frau Sachs-Lehner hat jetzt die Befürchtung geäußert, dass das den Drogenkonsum massiv steigern könnte und negative Auswirkungen mit sich bringen würde. Gilt es nicht, genau das zu verhindern, dass eben mehr Drogen konsumiert werden als jetzt?
Wir sind nicht die Ersten, die die Regeln ändern würden. Also wir können einfach in die Zukunft blicken, indem wir schauen, was bei den anderen passiert ist. Und in Kanada und in vielen Bundesstaaten in den USA ist es seit Jahren legal und dort verschiebt sich relativ wenig, außer dass sich der Schwarzmarkt in einen regulierten Markt verschiebt, aber bei den Konsumenten passiert nicht allzu viel. Das hat auch der Herr Gesundheitsminister jetzt in Kanada erfahren. Die haben das seit ein paar Jahren und also die negativen Folgen haben wir jetzt alle schon. Jetzt wird schon Cannabis konsumiert, das existiert alles und die Frage ist eher, welche Regeln schaffen wir und nicht wollen wir Cannabis haben, weil die Menschen haben entschieden, dass sie Cannabis haben wollen, auch wenn es verboten ist. Und wir sollten uns überlegen, ob wir bessere Regeln machen wollen als jetzt.
Mhm. Herr Komorowski, jetzt ist angesprochen worden, es gibt schon Rauschmittel, die legal sind, nämlich Nikotin und Alkohol. Ist es aus medizinischer Sicht nachvollziehbar, dann gerade bei Cannabis zu sagen, das wird nicht legalisiert?
Ich glaube, das ist eine politische Frage, wo man da die Grenze zieht, weil es gibt auf der Welt noch viele andere Rauschmittel. Und da könnte man natürlich auch hinterfragen, warum sind die legal oder illegal? Dehnt man das aus auf Amphetamine, Kokain, andere Substanzen auch? Und ich glaube, das ist letztendlich gesellschaftlich, politisch auszudiskutieren, wo wir die Grenze ziehen.
Wo würden Sie es aus medizinischer Sicht ziehen?
Aus medizinischer Sicht, glaube ich, ist die Grenze so, wie sie ist, irgendwo sinnvoll. Es gibt Cannabis ja auch zu medizinischen Zwecken, was bereits verwendet wird. Was den Freizeitkonsum betrifft, glaube ich, dass dadurch, dass es mittlerweile die am meisten konsumierte illegale Substanz ist, zumindest in Europa, es in der breiten Bevölkerung angekommen ist. Ja, und sich da wahrscheinlich auch nicht viel verschieben wird. Also ich glaube, die Konsumenten, die gibt es bereits. Und gutheißen aus medizinischer Sicht tue ich es nicht, aber es wird ja bereits konsumiert. Das muss man schon sagen, ja.
Trotzdem, aus medizinischer Sicht kann man es nicht gutheißen, sagt der Kollege. Warum sprechen sich die Grünen dennoch für die Legalisierung aus?
Ja, man muss sich schon diese Gesamtsituation einmal anschauen. Also wenn ich mir anschaue, 40% aller Jugendlichen in Österreich, also alle zwischen 18 und 25, haben zumindest einmal gekifft. Ja, 10% davon machen es regelmäßig. Dann spricht es schon eine eindeutige Sprache. Und das heißt, wir kriminalisieren diese 40% beziehungsweise diese 10%, die es regelmäßig machen mit den derzeit herrschenden Gesetzen. Das ist einmal die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es auch in der Zwischenzeit neue Betrachtungsweisen zu Cannabis gibt, dass auch die WHO beispielsweise in ihrer Einschätzung zu Cannabis und zu THC im Speziellen neu eben bewertet. Und ich denke mal, man sollte jetzt...
Können Sie kurz ausführen, inwiefern neu bewerten?
Früher in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrtausends, muss man ja schon sagen, wurde sozusagen Cannabis auch seitens der WHO immer gleichgestellt, beispielsweise mit Heroin. Das hat man in der Zwischenzeit geändert, ja, und schätzt in der Zwischenzeit THC und Cannabis eigentlich deutlich milder eben ein, ja, auch milder beispielsweise als Alkohol in seinen Auswirkungen. Und ich glaube, das ist halt jetzt einmal die Realität und diese Fakten gilt es eben zu bewerten. Und was wir uns ja wünschen würden, weil wir anerkennen ja die Realität und die Realität ist, dass es keine parlamentarische Mehrheit eben für eine Legalisierung in Österreich gibt. Das ist momentan die Realität. Aber was wir uns einmal wünschen würden, wäre, dass man sich einmal das Ganze anschaut, wie andere Länder mit diesem Thema umgehen, beispielsweise Deutschland. Die machen ja auch eine wissenschaftliche Begleitstudie dazu. Das finde ich ja einmal sehr spannend, dass man das einmal wirklich sich ganz genau anschaut, welche Auswirkungen hat es, dass man sich andere Länder anschaut. Der Kollege hat es gerade gesagt, eben Kanada, USA, einzelne Bundesstaaten, auch vielleicht schlechte Beispiele sich anschaut. Also die Holländer oder die Niederländer sind jetzt auch nicht unbedingt maßlos glücklich mit ihrem Schritt der Legalisierung. Sollte man sich auch anschauen. Kann man ja davon lernen und könnte man ja dann sagen, okay, da hat es funktioniert, da hat es nicht funktioniert. Nehmen wir uns das Ganze her und führen wir aber bitte endlich die Diskussion ohne diese ständigen Reflexe mit Nein und mit Argumenten, wie es in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrtausends üblich waren.
Muss man zumindest die Debatte zulassen, weil es eben neue Erkenntnisse gibt, die eine andere Bewertung von Cannabis sozusagen als Ergebnis haben, als man es jetzt in den 70er Jahren.
Naja, die Bewertung ist ja nach wie vor dahingehend gleich, dass sich alle darin einig sind, dass Cannabis ja nichts ist, was man als leichtfertig abstempeln kann, dass es ja trotzdem gefährlich ist und gesundheitsschädlich. Insofern halte ich das in gewisser Art und Weise für Spitzfindigkeiten. Und der Kollege hat es auch angesprochen, es ist ja nicht so, dass in anderen Staaten, in anderen Ländern, wo das passiert ist, dass alles so reibungslos funktioniert und alle damit so glücklich sind. Wenn wir uns eben anschauen, die Niederlande und den Schwarzmarkt dort, wenn wir uns in den USA einzelne Städte anschauen, wo es wirklich jetzt massive Probleme durch diese Drogen Legalisierung gegeben hat. Und das sind ja alles schon evidenzbasierte Fälle, die uns zeigen müssen, Achtung, da gibt es dann ein Problem. Und ich kenne all die Argumente, auch zum Beispiel, wenn es darum geht, aber das bringt uns mehr Steuereinnahmen und es hätte womöglich Vorteile, wie auch immer. Natürlich wird es wahrscheinlich Argumente dafür geben, wenn man eine blanke Kosten-Nutzen-Rechnung macht. Aber ich sage ganz einfach, die Gesundheit von Jugendlichen und von jungen Erwachsenen in unserem Land ist zu wichtig, als dass wir sie dafür opfern.
Ein Punkt, den man da einhaken muss, das eine ist, ich habe es eben ja auch erst gesagt, ja, man soll sich dann schon auch anschauen, was ist dort gut und dort schlecht gelaufen und sollte daraus auch lernen. Ne? Man kann nämlich auch daraus lernen, wie beispielsweise eine Legalisierung oder zumindest eine Entkriminalisierung gut und sauber ablaufen kann, aus meiner Sicht. Ja, nämlich aus dem sozusagen dem, wo was einmal daneben gegangen ist. Punkt eins. Punkt zwei, gerade wenn man die USA hernehmen, müssen wir uns schon auch sehr genau anschauen, was gerade momentan sich in den USA abspielt. Und da ist nicht Cannabis das große Problem, sondern da sind insbesondere die Opioid-Krise im Mittleren Westen, die dort um sich greift, wo im Endeffekt leichtfertig Schmerzmittel etc. eben verschrieben wurden und dort eben die Menschen in der Zwischenzeit nach Opiaten etc. eben abhängig sind. Das hat aber nichts. Also die große Problematik in den USA ist momentan nicht das Kiffen, sondern das große Problem sind zum Teil legale Drogen, Medikamente etc., Pharmazeutika, die dort einfach leichtfertig über den Ladentisch gegangen sind. Das muss man schon klarstellen.
Ich möchte, Herr Barth, zu Ihnen kommen. Sie schreiben in Ihrem Buch Breit, mein Leben als Kiffer, über Ihre persönlichen Erfahrungen mit Cannabis, und Ihnen ist es passiert, was jetzt, glaube ich, von Herrn Komorowski auch schon angedeutet wurde, dass nämlich das Kiffen zu einer schweren Psychose geführt hat. Können Sie uns erzählen, einerseits, wie Sie mit dem Kiffen begonnen haben, wie Sie dazu gekommen sind und auch, was dann dazu geführt hat, dass es letzten Endes diese Folgen gehabt hat, diese schweren?
Ja, damals in den 90ern war Kiffen in meinem Freundeskreis auf dem Gymnasium in Eppendorf und auf den anderen Schulen und in der Jugendkultur, zu der ich mich zugehörig fühlte, die Hip-Hop-Kultur, allgegenwärtig. Also man konnte sich dem Sog, den das Kiffen hatte, überhaupt nicht entziehen. Ich habe angefangen aus Sympathie für die Hippies und aus Sympathie für andere Idole in der Hip-Hop-Kultur, die das sehr explizit beschrieben haben, und aus purer Neugier. Und ich denke, wir alle können uns erinnern, dass man in der Jugend manchmal ein ganz schön krasses, eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt. Weltschmerz, politische Frustration, Liebeskummer, Stress in der Familie, Schulstress und so weiter. Und irgendwann habe ich, vielleicht ist das Herr der Ringe auch ein gutes Beispiel. Man kann irgendwann nicht mehr Nein sagen. Man merkt einfach, ich habe einen Schutzmechanismus oder einen vermeintlichen Schutzmechanismus gegen all diesen Stress. Ich kann kiffen und all dieser Druck ist erstmal weg. Das funktioniert am Anfang sehr gut. Kiffen hilft einem, den Stress und den Druck zu vergessen. Und da, gerade als junger Mensch, stark zu bleiben und sich auf sein, sage ich mal, positives Selbstkonzept zu konzentrieren, zu sagen, nein, ich will aber zur Schule gehen, ich will das Hobby vertiefen und so weiter. Da stark zu bleiben und sagen, nein, ich will mich nicht in diese Parallelwelt flüchten, das ist sehr schwer. Und daran bin ich gescheitert, weil ich mich überfordert fühlte. Und ich habe mich eigentlich in den Cannabis-Rausch immer mehr geflüchtet. Und lassen Sie mich noch einen wichtigen Punkt betonen. Das Problem bei einer Sucht ist dieser Teufelskreis. Durch den massiven Konsum wird das Leben immer noch, sag ich mal, frustrierender. Dadurch hat man noch mehr den Fluchtreflex. Und dieser Teufelskreis ist, glaube ich, entscheidend bei einer Sucht.
Und wann war für Sie der Moment, wo Sie gemerkt haben, jetzt brauche ich Hilfe, damit ich aus diesem Kreis auch wieder rauskomme?
Das ist eine lange Geschichte. Erstmal habe ich das überhaupt nicht gemerkt. Ich hatte eine schwere Psychose. Ich war fest der Meinung, ich wäre in der Matrix, in dem Film, den wir alle kennen, Neo in der Matrix. Ich hatte mir das als Vorbild irgendwann genommen, innerlich, und war fest der Meinung, beschreibt meine Realität. Und erst als ich 4 Wochen in der Psychiatrie war, am Anfang auch gegen meinen Willen, da war ich fast 18, auch ein Richter musste das entscheiden, dass ich auch gegen meinen Willen dort bleiben muss. Und danach habe ich erstmal noch weiter gekifft, aber habe trotzdem noch wieder Lust gehabt, das Abitur zu machen, und habe dann trotz Medikamente ein bisschen weiter gekifft, den Konsum ein bisschen reduziert. Erst eigentlich nach dem Abitur, im Zuge des Todes meiner Großmutter, habe ich so einen Moment der Klarheit gehabt, wo ich zum ersten Mal wirklich den Entschluss gehabt habe, ich will mein Leben nicht wegwerfen, ich will mein Leben auf die Reihe kriegen. Und da begann dann der Prozess, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich seit 2005 keinen Joint mehr angerührt habe.
Und jetzt ist es so, dass Sie trotzdem für eine Legalisierung von Cannabis sind. Das erscheint jetzt im ersten Moment widersprüchlich. Glauben Sie, dass es einen verantwortungsbewussten Umgang mit Cannabis geben kann? Und wie kann der aussehen?
Ich habe in meinem Freundeskreis solche und solche Menschen. Ich habe den Familienvater, der ab und zu mal einen Joint in Frieden raucht und weder süchtig ist noch Psychosen davon bekommt. Und mal hatte er vielleicht eine Phase, da hat er ein bisschen mehr gekifft, hat er dann gesagt, ja, und dann habe ich es wieder sein gelassen, dann habe ich einen Monat nicht gekifft. Ich habe aber auch den jungen Mann Ende 20, der in der Psychiatrie ist, weil denkt, die Nachbarn hören ihn ab, die Polizei hört ihn ab und so weiter. Ich glaube, dass wir mit dieser Kriminalisierung Leuten sehr viel Leid zufügen und dass das Kiffen in Deutschland zumindest und ich glaube auch in Österreich zumindest in meiner Lebenswirklichkeit eine soziale Realität ist, etwas, was als Kavaliersdelikt gesehen wird. Und das widerspricht meinem demokratischen Verständnis, das dann illegal zu lassen. Das finde ich, dem sollten wir uns in einer Demokratie fügen. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel in Ihrem sozialen, familiären Umfeld es nicht so ist, dass wir da sozusagen ein unterschiedliches Gefühl haben. Ich gehe durch meine Lebenswirklichkeit und denke, Mensch, im Lehrerzimmer kann man mal sagen, ach ja, ich habe auch schon mal gekifft, in verschiedenen Berufsgruppen. Es ist kein Tabu, ganz anders als Kokain oder andere Drogen, wo man sagt, oh Mensch, du hast ja ein Rad ab, du gehst auf Toilette und ziehst eine Leine. Aber es ist kein gesellschaftliches Tabu und ich finde, dem sollten wir uns fügen.
Herr Komorowski, wie oft kommt das vor? Wie oft erleben Sie, dass diese gesundheitlichen Auswirkungen, die jetzt auch hier von Herrn Barthe beschrieben worden sind, ist das ein Einzelfall? Ist das das, wo Sie sagen, das sehen Sie regelmäßig in Ihrer Arbeit?
Nein, also ein Einzelfall ist es nicht. Es ist aber auch nicht so, dass es bei jeder Person, die kifft, auch passiert. Ja, es muss man sagen, Cannabiskonsum erhöht das Risiko für eine Psychose, wie in dem Fall beschrieben. Ja, es können natürlich aber auch andere psychische Erkrankungen, Störungen vermehrt auftreten, Angsterkrankungen, depressive Störungen. Also eine Psychose ist eigentlich nur ein Beispiel. Aber das sieht man durchaus regelmäßig in der psychiatrischen Praxis. Einzelfälle sind es nicht.
Laufen wir dann Gefahr, dass wir mit einer Legalisierung den Konsum erhöhen und möglicherweise auch die negativen gesundheitlichen Folgen erhöhen?
Ich glaube, das müsste man sich so vergegenwärtigen, dass das ein Risiko ist, das man bereit ist, in Kauf zu nehmen. Ja, genauso wie wir bereit sind, glaube ich, mit Nikotinkonsum, mit Tabakrauchen das Risiko für Lungenerkrankungen oder so in Kauf zu nehmen. Es ist ja trotzdem erlaubt, Zigaretten zu rauchen. Ja, wir alle wissen mittlerweile, so in den 60ern, 70ern wurde das noch viel negiert, dass das Tabakrauchen an Lungenkarzinomen zum Beispiel beteiligt ist. Aber ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr bestritten. Und trotzdem gibt es noch immer 30% an jungen Personen in Österreich, die rauchen zum Beispiel. Ja. Und das ist legal und wird gesellschaftlich akzeptiert. Und ich glaube, man kann mit dem Cannabis genauso in Kauf nehmen, dass es ein erhöhtes Risiko gibt an psychischen Erkrankungen. Ja, zum Beispiel Psychosen, das ist auch nicht wahnsinnig hoch. Ja, also man muss sagen, dass Psychosen generell jetzt nicht so häufig sind wie Angsterkrankungen oder wie Depressionen.
Die aber auch Folge des Konsums sein können.
Genau, die auch Folge des Konsums sein können, aber auch nicht müssen. Psychosen treten auch einerseits durch Konsum anderer Substanzen auf, aber auch ganz ohne Substanzkonsum, das muss man auch sagen. Ja. Also dass eine Psychose auftreten kann, ohne dass man sich jemals eigentlich klar wird über die Gründe. Es kann auch Medikamenten induziert sein, also ausgelöst zum Beispiel durch eine Cortisonbehandlung. Andere Gründe, die können Psychosen auslösen und Cannabis erhöht in dem Sinne das Risiko dazu. Ja.
Und Herr Schallmeiner, Sie würden jetzt sagen, es ist dieses Risiko wert, Sie wollen das in Kauf nehmen, um eine Legalisierung möglich zu machen, weil Ihr demokratisches Verständnis dem von Herrn Barth eher entspricht als dem von Frau Sachsen.
Nein, also was ich jetzt einmal möchte ist, wie schon gesagt, ich muss ja Realitäten anerkennen. Und die Realität ist, dass wir von einer politischen Mehrheit für eine Legalisierung momentan sehr weit in Österreich entfernt sind. Es gibt zwei Parteien, die das ganz klar ablehnen. Zu einer davon gehört auch die Frau Sachs-Lehner. Es gibt eine Partei, die ist heute Wiegel, die ist heute Wagel. Also die kann sich nie ganz selber entscheiden, wo sie gerade eben ist, die SPÖ. Einmal gibt es da einen Parteitagsbeschluss, dann gibt es wieder irgendeine andere Aussage. Das ist halt bei denen
vor
auch einmal so. Einmal so
anders als die
genau.
Muttergesetz.
Bei uns gibt es halt eben einen eindeutigen Beschluss. Der wurde 2001 eben auf einem Parteitag gefällt. Der ist gültig. Ja. Aber wie schon gesagt, und jetzt muss ich halt eben anerkennen, und für was ich mich einsetzen würde, ist, dass wir mal überhaupt einmal so weit sind, dass wir eine vernünftige Debatte führen. Ich habe heute in der Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich auf Twitter noch gelesen, irgendwer hat dann geschrieben, jetzt müsst ihr da in Österreich auch da durch diese ganzen Expertenrunden da durch.
Das habe ich auch
und genau das würde ich mir ja wünschen, dass wir einmal genau diese Diskussion einmal führen. Und zwar eben nicht so dieses reflexartige Nein und dieses reflexartige Avatar und ich kenne da jemanden, der ist eventuell vielleicht daran gestorben oder was auch immer, sondern dass man sich das halt einmal wirklich anschauen. Ja.
Aber wer verhindert in Österreich im Moment diese wissenschaftliche Debatte, die Sie sich wünschen würden?
Das wollte ich eben noch dazu sagen, diese Debatte eben bei uns auf politischer Ebene, dass wir die einmal so ein bisschen, ich sage immer, dass wir es entspannt führen. Mhm. Entspannt im Sinne von, schauen wir uns bitte an, was sind die Evidenzen, was sagen eben, was liegt schon am Tisch? Was können wir eben, wie schon gesagt, von anderen Ländern lernen? Ich finde das immer ganz, ganz sympathisch, einfach einmal, wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden. Wir können uns ja anschauen, was andere Länder vielleicht besser machen. Und die Diskussion, dass wir mal führen, dass wir mal wegkommen von diesen einzementiert und eingebunkert eben in unseren Positionen. Ne? Das würde ich mir wünschen.
Also vielleicht dazu, die Debatte findet ja statt. Also nicht ohne Grund sitzen wir ja da und diskutieren das heute. Und die Debatte findet vielerorts statt. Meiner Meinung nach, also da habe ich ein bisschen eine andere Wahrnehmung als Sie. Ich bin jetzt seit 10 Jahren politisch aktiv, habe in der Jugendpolitik angefangen und das Thema Cannabis-Legalisierung diskutieren wir jetzt seit 10 Jahren immer wieder. Also die Debatte ist immer wieder da, aber sie ist natürlich auch in einer Debatte in Ordnung. Und das ist meine Meinung, zu dem Schluss zu kommen, nein, es ist gefährlich und wir möchten es nicht legalisieren. Und vielleicht zu dem, was der Kollege vorher noch gesagt hat, natürlich gibt es diese Realität und natürlich gibt es die auch an Schulen. Also ich bin selbst ein Kind meiner Generation, bin in Wien aufgewachsen und weiß, dass das zum Beispiel auch in meiner Schule leider teilweise gelebte Realität war und wirklich ein Problem. Das bestreite ich überhaupt nicht. Aber meiner Meinung nach muss ja diese Realität, die ja ein Problem ist, denn damit sind ja Gefahren verbunden, muss ja für uns ein Ansporn sein, diesen Drogenkonsum zu bekämpfen und einzuschränken und die verbundene Drogenkriminalität damit. Und es kann ja nicht die Antwort der Politik sein, zu sagen, okay, wir wissen, ihr macht da was Gefährliches für euch, deswegen erlauben wir es euch von Gesetzes wegen noch, dann haben wir weniger Probleme damit. Also so erscheint mir die verkürzte Argumentation dahinter. Und das halte ich einfach für den falschen Zugang. Wir müssen im Gegenteil Maßnahmen treffen, um eben dafür zu sorgen, dass Menschen oder junge Menschen vor allem nicht mehr in diese Situation kommen, dass sie Cannabis konsumieren möchten.
Was ich meinte mit der Realität, die ich erlebe, da war nicht die Tatsache gemeint, dass junge Menschen oder Erwachsene kiffen, sondern dass ich das Gefühl habe, es ist von der Gesellschaft, in der ich mich bewege, akzeptiert und toleriert. Dass es sozusagen eine Entscheidung ist, der Menschen zu sagen, das nehmen wir hin. Und ich finde dieses Argument zu sagen, ja, Alkohol ist nur deswegen legal, weil es traditionell schon immer legal war, ich finde, das führt nicht sehr weit. Ich finde, man darf auch jede Generation darf sich die Gesetzeslage und den Status quo auch nochmal anschauen und fragen, warum leben wir überhaupt so, wie wir leben? Und da macht es überhaupt gar keinen Sinn, zum Beispiel, dass Alkohol legal ist, aber Cannabis illegal, weil an Alkohol sterben jedes Jahr Zehntausende an Menschen. Cannabis, da gibt es vielleicht manche Suizide oder Unfälle, aber niemand stirbt direkt von an Cannabis.
Wenn ich da noch darauf antworten darf, natürlich haben wir auch mit Alkohol und mit Drogentoten durch Alkohol zum Beispiel ein riesiges Problem. Und natürlich müssen wir auch darüber diskutieren, wie wir da die Prävention schaffen. Wir müssen auch über den Jugendschutz in diesen Bereichen diskutieren. Und nicht ohne Grund zum Beispiel diskutieren wir ja seit Jahren, wie wir das Thema Rauchen einschränken. Rauchen im öffentlichen Bereich, in öffentlichen Räumen, aber auch bei Jugendlichen und so weiter. Das ist ja allgegenwärtig und seit Jahrzehnten treffen wir Maßnahmen, wo wir das immer weiter einschränken. Und wahrscheinlich völlig auch zu Recht, weil wir einfach wissen, es gibt da gesundheitsschädliche Aspekte und wir entwickeln uns dahingehend weiter. Und so wie in Filmen aus den 60er Jahren, wo ständig im Bild eine Zigarette ist, ist es heute eben nicht mehr. Und wir halten sie nicht mehr laufend in die Kamera. Und das halte ich für richtig und das ist die Entwicklung, der wir folgen. Aber deswegen ist es ja so unsinnig, gleichzeitig aus, mir scheint es oft ideologischen Gründen, zu sagen, möchten wir aber Cannabis legalisieren. Das ergibt ja keinen Sinn.
Ganz kurz
ein Problem. Ich würde gerne langsam einmischen, ich bin nervös.
Ist es so, wie Frau Sachsener es sagt, dass wir zwar in manchen Bereichen erkennen, es gibt gesundheitliche Risiken und versuchen, gegenzusteuern, Stichwort Rauchen, und umgekehrt eine Tür öffnen, die uns möglicherweise neue Probleme reinholt, die wir eigentlich nicht haben wollen?
Also die Prohibition waren damals die Regeln, die gegolten haben, wie diese Geschichte passiert ist.
Prohibition hat das nicht verhindert, die Prohibition hat nicht geschützt und die Prohibition hat meiner Meinung nach wahrscheinlich auch es verzögert den Moment, bis ich, zu dem ich mir Hilfe suche. Weil ich eine Straftat zugeben muss, bevor ich mir Hilfe holen kann. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Und auch dieses Rauchen im Gasthaus zum Beispiel verbieten, das war damals schon, ist damals schon aufgenommen worden. Es geht um den Schaden an Dritten im Gasthaus. Ich bin nicht Raucher. Ich habe keine Lust, in einem verrauchten Raum zu sitzen. Und ich finde es sehr angemessen, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss, wenn ich in ein Lokal gehe. Wenn ich aber im Privaten oder draußen eine Cannabis-Zigarette rauchen möchte, dann ist der Schaden an Dritten nicht existent. Also wer nimmt da den Schaden? Und dieses, ja, wir legalisieren das, weil es eh alle machen, das ist nicht der Grund, warum wir das legalisieren wollen. Oder ich zumindest. Der Grund, warum ich das legalisieren will, ist, weil die Regeln schlecht sind, nichts nützen, der Konsum jedes Jahr steigt. Also wir haben jetzt 50 Jahre oder je nachdem wo fast 100 Jahre Prohibition versucht, jedes Jahr konsumieren mehr Leute. Ich finde den Vorschlag, machen wir einfach weiter, irgendwie verrückt. Warum sollten wir einfach weitermachen, wenn das Problem, und das ist jetzt eine Behauptung, dass das ein Problem ist, dass der Konsum steigt, aber das ist ja die Behauptung aus der Richtung, der Konsum steigt, das ist ein Problem, also machen wir genauso weiter wie vorher. Das kann doch keine gute
Dann
Idee
frage ich
sein.
Anders, was würde denn besser werden, wenn man es legalisiert?
Das ist viel. Also ich fange mal auf persönlicher Ebene an. Es würden viele Leute besser schlafen, es würden viele Leute ihren Puls ein paar Schläge niedriger haben, wenn sie ein Polizeiauto sehen. Es hätten viele Leute eine Chance, Cannabis aus gesicherten Quellen zu beziehen, sich nicht auf irgendwelche Fremden verlassen müssen und sagen, ja, das, was in diesem Beutel ist, wird schon Gras sein. Ich hätte gern biozertifiziertes Gras. Ich hätte gern, dass da irgendein Ministerium oder eine Behörde dahinter ist und bei denen in der Firma ab und zu vorbeischaut. Es ist beim Alkohol genauso. Ich hätte das gern beschriftet. Ich würde gern wissen, wie viel da drinnen ist. Auf jeder Flasche Alkohol steht ganz genau, wie viel Alkohol da drinnen ist. Bier ist nach dem Reinheitsgebot gebraut. Das ist, was ich mir wünsche.
Sind das nicht viele gute Gründe für die Legalisierung, dass man sagt, man kann dann den Stoff, den man konsumiert, besser deklarieren, besser kontrollieren?
Ich glaube einfach, dass mit einer Legalisierung die Hemmschwelle, Cannabis zu konsumieren, noch weiter sinken würde. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, in meinem Bezirk in der Landstraße, da wo wir jetzt auch gerade sind, da ist der Cannabiskonsum im letzten Jahr, also die Sicherstellungsmengen, sind um über 400% angestiegen. Das ist absurd und das gilt für viele Wiener Bezirke. Also der Anstieg des Konsums, der ist enorm. Und so wie Sie sagen, es muss ja dann ein Hebel für uns sein oder ein Grund sein, dass wir diesen Konsum versuchen einzuschränken. Es kann ja nicht sein, dass wir sagen, okay, ihr konsumiert illegale Drogen. Unsere Antwort darauf ist, dass wir es legalisieren, sondern das muss ja ein Ansporn für uns sein, dass wir seitens der Politik, seitens des Staates unsere Verantwortung ernst nehmen und sagen, was müssen wir für Maßnahmen treffen, dass wir Menschen und vor allem junge Menschen davor beschützen, dass sie erst recht damit anfangen.
Aber genau das ist jetzt der Punkt. Das ist ja im Endeffekt diese Schwarz-Weiß-Malerei. Das ist ja sozusagen, wir haben einen Zustand X, der ist jetzt, und jetzt schaffe ich halt sozusagen irgendwelche gesetzlichen Regeln ab und dann kommt Zustand Y und das kann dann entweder gut gehen oder schlecht gehen. Und genau das ist es ja, was ich meine. Das wäre ja der Fehler, wenn wir das so machen würden. Sondern wir sollten uns ja ganz genau eben anschauen, was läuft eben in anderen Ländern gut, was läuft schlecht. Was brauchen wir auch beispielsweise im Bereich der Prävention? Da bin ich ja 100% dabei. Was ist eben, wie kann ich Jugendliche sozusagen so mündig machen, dass sie eben nicht rauchen, sich betrinken oder eben dann am Ende des Tages von mir aus eben Cannabis oder eben was anderes nehmen. Das wäre ja das Optimum, das wäre ja das, was wir als Gesellschaft, als gesunde Gesellschaft ja gerne alle hätten. Ja. Aber dazu muss ich die Leute aufklären und nicht einer im Endeffekt mit der Prohibition sie die ganze Zeit bedrohen, weil das hat ja offensichtlich jetzt nicht so gut funktioniert, weil da bin ich schon dabei. Ja. Aber wie schon gesagt, ich glaube, es wäre gescheit, und das war das, was ich ja zuerst gemeint habe, nämlich diese Diskussion einmal zu führen, nämlich diese Diskussion auch in der Politik zu führen, auf Basis dessen, was wir eben in der Zwischenzeit eben auch wissen, und zu sagen, naja, die Diskussion führen wir ja eh schon seit 10 Jahren. Ja, ich meine, bin jetzt da seit über 30 Jahren politisch tätig, ja, die Diskussion haben wir auch vor 30 Jahren geführt, nur die Argumente haben sich bei uns in Österreich nicht verändert. Ja, die Fakten, die beispielsweise in Kanada, in den USA dazu geführt haben, dass dort Legalisierungsschritte gegeben hat, eben jetzt in Deutschland dazu geführt haben, dass dort Legalisierungsschritte gegeben hat, die sind bei uns noch nicht angekommen in der politischen Debatte. Dessen müssen wir uns schon auch bewusst sein und das müssen wir schon ehrlicherweise auch einmal anerkennen, dass wir uns immer noch austauschen, einbetoniert in unseren Positionen mit den Argumenten, wie sie von mir aus in den 1980er Jahren gültig waren.
Ich möchte gerade die Frage nach dem, wie gut ist das Gesetz in Deutschland, gleich nach der Pause diskutieren, auch anschauen, wie gut schützt es junge Menschen und wie stark ist es, um Drogenkriminalität wirklich zu verhindern. Die Details gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir heute über die Legalisierung von Cannabis in Deutschland sprechen und fragen, kann das ein Vorbild für Österreich sein? Und ich möchte jetzt mit Herrn Komorowski weitergehen und fragen, im deutschen Gesetz ist es vorgesehen, dass diese Legalisierung ab einem Alter von 18 Jahren stattfindet. Jüngere Menschen sollen dadurch geschützt werden. Jetzt weiß ich, dass Sie grundsätzlich kein großer Befürworter der Legalisierung sind, aber ist es dennoch ein sinnvoller Zug, wenn dann ab einem Alter von 18 erst Cannabis freizugeben?
Also als Mediziner würde ich sagen, wäre es ab 25 sinnvoll. Bei manchen Individuen vielleicht ab 23, vielleicht 21. Allerdings bis Anfang, Mitte 20 ist das Gehirn noch in Entwicklung. Und in den meisten Studien, die es dazu gibt, zeigt sich, dass ein Konsum vor diesem Alter, also vor Mitte, Anfang 20, später weitreichendere Folgen hat für das Risiko zum Beispiel für Panikattacken, Angststörungen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, so ein Gesetz herauszubringen, das dann eine so hohe Altersbeschränkung hat, denke ich.
Weshalb ist es schwierig, wenn es jetzt wissenschaftlich fundiert wäre, zu sagen, ab 25 nimmt die Gefahr einfach drastisch ab?
Es ist wissenschaftlich dann letztendlich, geht es um Risiken, es geht um Wahrscheinlichkeiten, mit denen man rechnet. Es gibt keinen Ja-Nein-Test, wo man bei einer Person individuell sagen kann, beispielsweise bei Ihnen wird das diesen Effekt haben und bei Ihnen nicht. Es ist letztendlich so populationsweit, also auf die gesamte Bevölkerung gerechnet, ein Risiko und auch die Gehirnentwicklung ist bei den einen schneller, beim anderen etwas langsamer und letztendlich rechnen wir da mit Durchschnittswerten. Und ich glaube, wenn man jetzt beispielsweise einen Wert von 25 Jahren annimmt, wird man nicht den Menschen gerecht, die letztendlich dann doch mit 21 schon eine abgeschlossene Hirnentwicklung haben.
Mhm. Herr Schallmeiner, wie beurteilen Sie das, wenn die Hirnentwicklung bei 25 im Schnitt eigentlich erst an dem Stand ist, wo man sagt, jetzt wird es ungefährlich, würden Sie hier oder könnten Sie sich hier vorstellen, in Österreich zu sagen, wenn wir es legalisieren, dann eben erst ab 25?
Nee, ich werde jetzt auch noch im April eine Art Fact-Finding-Mission machen und werde ja auch zu den Kolleginnen und Kollegen nach Berlin noch reisen, um mir eben auch genau mal vor Ort eben mir anzuschauen, warum gewisse Regelungen, warum eben auch beispielsweise die 18-Jahre-Grenze. Ich habe da schon ein bisschen eine Idee, das hängt wahrscheinlich mit einer Altersgrenze auch bei harten Alkohol zusammen. Das wird man wahrscheinlich da in etwa angeglichen haben, aber trotzdem, dass man sich einmal anschaut, was sind so die Ideen dahinter, warum wurden bestimmte Regelungen eben genauso getroffen, einfach um sich eben genau das einmal anzuschauen. Was ist die Idee hinter diesem Legalisierungsmodell, das eben Deutschland eben hier gemacht hat? Einfach auch, um hier mal zu schauen, vielleicht gibt es ja eben die Erkenntnisse, die wir auch mitnehmen können nach Österreich, um eben diese Debatte dann vielleicht noch einmal zu führen.
Sie leisten ja auch Präventionsarbeit, das heißt, Sie sprechen an Schulen mit Jugendlichen über den Konsum von Cannabis. Was glauben Sie, wie sich die Legalisierung ab 18 auf den Konsum von Jugendlichen auswirken wird?
Ja, erstmal muss ich sagen, auch wenn ich hier natürlich jetzt als Befürworter der Legalisierung auftrete, bin ich überhaupt kein Befürworter eines Cannabiskonsums. Ich habe selber eine Tochter, die ist 10 Jahre alt, der ich stark abraten würde, Cannabis zu konsumieren, vor allen Dingen, solange ihr Gehirn noch nicht vollständig ausgewachsen ist. Aber auch darüber hinaus sehe ich, wie ich schon vorhin angedeutet habe, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch negative Entwicklung, obwohl ich das Gefühl habe, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, trotz der bis vor kurzem noch Illegalität. Ich habe damals nicht das Gefühl gehabt, dass wir gekifft haben, weil es illegal ist oder weil das uns das besonders motiviert hat. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass durch eine Legalisierung diese ganze Aufmerksamkeit, die jetzt das Thema gerade hat, dass das erstmal vielleicht jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr bei manchen Jugendlichen dazu führt, dass das konsumiert wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube aber, dass langfristig das nicht relevant ist. Ich glaube, diese Kategorie, das ist aus Erwachsenensicht so. Die Jugendlichen kommen da eh ran, ob in Dörfern, also in Deutschland zumindest, ob in Dörfern oder Großstädten, sie kommen daran. Es ist nicht so, dass durch die Legalisierung plötzlich die Jugendlichen an Gras kommen und vorher kamen sie gar nicht dran. Wenn, dann sehe ich eher tatsächlich eine gewisse realistische Gefahr, dass es ein bisschen interessant ist oder jetzt in den Fokus rückt durch die Legalisierung. Aber das wird sicher nicht langfristig der Fall sein.
Sie schütteln da den Kopf.
Grundsätzlich kann ich zustimmen. Wir brauchen nicht, also wir müssen nicht glauben, wir dürfen schauen, was auf der restlichen Welt passiert ist. Und in Kanada zum Beispiel stagniert oder sinkt der Konsum unter Jugendlichen, je nach Provinz, in Oregon in den USA zum Beispiel oder in Colorado ist das genauso. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt auf die Idee kommen, dass österreichische, deutsche oder europäische Jugendliche sich ganz, ganz anders verhalten werden. Wir haben das schon ausprobiert woanders. Der wirklich größte Unterschied ist, dass das Cannabis nicht mehr vom Schwarzmarkt, sondern aus regulierten Quellen kommt. Das ist der allergrößte Unterschied, der passiert. Und ich würde echt gerne ein bisschen mehr über die Risiken der Prohibition sprechen. Also Cannabis hat Risiken, okay, aber die Regeln, die wir jetzt haben, auch. Also ich finde es wirklich unangemessen, dass ich als Erwachsener mir eine Flasche Wodka reinstellen darf, aber ich darf mir nicht einen Verdampfer mit Cannabis stopfen und das dann konsumieren, weil das schadet der Volksgesundheit. Ich finde das vollkommen verrückt, dass dafür die Polizei in meine Wohnung einmarschiert, weil es nach Cannabis riecht. Wie kommt man auf die Idee, dass das, was bringt, Erwachsene zu schikanieren, Erwachsene in ihrer Freiheit einzuschränken, nur weil sie sich dazu entscheiden, ein Kraut zu konsumieren, das milder ist als Tabak oder Alkohol. Und das erlauben wir jedem zu konsumieren.
Gut, Herr Kummer.
Ja, danke. Ich, auch wenn die Ausführungen des Kollegen vielleicht so ein bisschen sehr stark bildlich sind, aber im Grunde finde ich, ist es auch ein wichtiger Punkt zu sagen, Cannabis ist auch nicht immer gleich Cannabis. Genau wie es ein Unterschied ist, ob man zwei Flaschen Wodka trinkt am Tag oder, ich glaube, wir alle kennen diese Studien mit der mediterranen Diät, frisches Gemüse und zwei Gläser Rotwein zum Essen und längerfristig haben wir bessere Gesundheit bezüglich dem Herz-Kreislauf-System. Ja. Es ist bei uns sozusagen dann auch was anderes zu sagen, ich trinke ein Glas Wein, ja, von der Weltgesundheitsorganisation als unbedenklich gekennzeichnet pro Tag oder eine Flasche Wodka. Und ich glaube, beim Cannabis müsste man auch die Diskussion differenzierter führen und sagen, was sind die Inhaltsstoffe vom Cannabis letztendlich? Es geht ja um die Pflanze, es sind über 100 verschiedene Cannabinoide, die da produziert werden in der Pflanze sind. Es sind außer den Cannabinoiden noch weitere Substanzen in der Pflanze und hauptsächlich, wenn man jetzt auch von dem im Alltagsgebrauch THC oder CBD spricht, hat es einen Unterschied, wie hoch der Gehalt an dem THC im Vergleich also zum CBD.
THC, die berauschende Wirkung, CBD,
genau,
die
also dem Delta-9 Tetrahydrocannabinol, das ist das THC, was eigentlich diese berauschende Wirkung verursacht. Und da gibt es, jetzt gerade wenn der Kollege eben USA, Kanada und so angesprochen hat, bei den kommerziellen Herstellern, Sorten, die haben 10% von dem THC beispielsweise in dem Cannabis, das man rauchen würde, oder 15%. Es gibt aber auch Berichte, dass bis zu 70%, 80%, 90% vom THC drinne ist. Ja, und ich glaube, das ist nicht das Gleiche, was auch die gesundheitlichen Risiken betrifft. Psychosen werden eher beim hohen THC-Gehalt ausgelöst, beim niedrigen zum Beispiel weniger. Und dass man da differenzierter auch spricht, wie beim Alkohol, wo man eigentlich bei unserer Gesellschaft ja auch sagt, das ist okay und das ist zu viel.
Also würden Sie insofern zustimmen, was Herr Bogertz gesagt hat, dass es sinnvoller ist, es zu legalisieren, weil man dann eben diese Grenzwerte definieren und das Produkt etikettieren kann und klassifizieren kann?
Ob das jetzt durch die Legalisierung dann sozusagen diese Diskussion weitergeführt wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es kann auch jetzt schon die Diskussion in die Richtung klarer geführt werden, dass wir uns erstmal klar werden, welche Form des Cannabiskonsums wollen wir eigentlich. Weil man spricht über Cannabis-Legalisierung, über den Konsum, ohne in Wirklichkeit zu differenzieren, welche Effekte sind denn eigentlich gewünscht, welche sind nicht gewünscht. Wofür konsumieren wir Cannabis?
Frau Sachsener, würden Sie das Argument gelten lassen, dass man sagt, man kann Cannabiskonsum nicht gleichsetzen mit Cannabiskonsum? Man muss sich sehr viel genauer anschauen, welches Produkt man hier zu sich nimmt. Und möglicherweise ist der Ansatz von Herrn Burger der richtige, dass man sagt, wenn man es legalisiert, dann kann man sich genauer anschauen, welches Produkt man konsumiert, als man es jetzt kann, wenn man am Schwarzmarkt was kauft.
Sicher gibt es unterschiedliche Produkte mit unterschiedlicher Wirkung, das ist ja unbestritten. Ich glaube nur trotzdem, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, dass wir durch solche Debatten Cannabiskonsum nicht immer weiter verharmlosen. Und ich glaube, und das sehen wir auch in anderen Staaten, dass der Schwarzmarkt zum Beispiel, weil das der Kollege angesprochen hat, durch eine Legalisierung ja auch nicht einfach verschwinden würde. Denn man kauft sich dann über den Schwarzmarkt trotzdem zum Beispiel Produkte mit einem höheren THC-Gehalt oder andere Produkte oder andere Substanzen. Also das Argument lasse ich so auch nicht gelten. Und ich bin im Übrigen auch nicht mit dem Status quo zufrieden, um das auch klarzustellen. Also ich bin absolut der Meinung, dass wir mehr Aufklärung, dass wir mehr Prävention brauchen, dass wir darüber diskutieren müssen, wo wir da ansetzen können. Und ich glaube auch, dass wir zum Beispiel ein Werbeverbot einer Cannabispflanze brauchen, weil wir bewerben auch keine Zigaretten heutzutage und halten sie irgendwo in die Kamera. Also warum sollten wir es mit einer Cannabispflanze tun und damit sozusagen Cannabis als Produkt, Cannabis als etwas, das man konsumieren kann, ja immer weiter verharmlosen und sozusagen auch in der Öffentlichkeit dadurch immer weiter präsent halten und dadurch natürlich für Jugendliche auch als etwas Leichtfertiges darstellen, als etwas, was einfach immer zu haben ist und wo dann eben vielleicht nicht mehr darüber nachgedacht wird, welche schädlichen Folgen es haben könnte.
Also wenn Sie jetzt sagen Werbeverbot, dann würden Sie auch gerne die Bewerbung von CBD-Produkten, also nicht berauschenden Produkten, verbieten, weil sie in Verbindung stehen mit der Hanfpflanze?
Ich finde, dass die Bewerbung der Hanfpflanze, also zum Beispiel in Städten wie Wien, das ist eine Landeskompetenz, muss ich auch dazu sagen, also zum Beispiel bei Grow-Shops, dass die Cannabispflanze irgendwo plakatiert wird oder beworben wird oder wie auch immer, dass das einfach gesetzlich geregelt wird und so nicht möglich ist, weil wir es ja eben bei anderen Rauschmitteln so auch handhaben, wieso nicht bei Cannabis.
Das dem möchte ich ganz klar widersprechen. Sinn. Es gibt Unmengen an Alkoholwerbung überall, im Fernsehen, auf Plakaten, in jeder Zeitschrift. Es ist überall Alkoholwerbung. Es gibt nirgends Cannabiswerbung. Es gibt vielleicht Shops, auf denen ein Cannabisblatt abgebildet ist, weil es da drinnen ist. Und ich würde auch gerne hinzufügen, jeder Befürworter, der in dieser Runde sitzt, hat gesagt, Cannabis hat Risiken. Ich verstehe nicht, woher die Idee kommt, dass wir alle Cannabis verharmlosen und alle so möglichst viel Cannabis für alle haben wollen. Ich glaube, sie verharmlosen die Prohibition maßlos. Ich kann wirklich nicht begreifen, warum ich mir jetzt hier anhören muss, dass ich Cannabis verharmlose oder ein Hanfblatt auf einem Growshop verharmlosend ist. Wo ist der Gesetzesentwurf für das Verbot für Alkoholwerbung?
Wir können natürlich darüber diskutieren, wo wir auch bei Alkohol und bei Prävention ansetzen müssen. Und wenn wir uns die Zahlen der Drogentoten anschauen, dann haben wir da sicher auch ein gesellschaftliches Problem, das wir diskutieren müssen. Aber zu sagen, dass das eine, dass es da ebenfalls bedenkliche Zahlen gibt, dass das argumentiert oder rechtfertigt, dass man das andere legalisiert, obwohl wir wissen, wir haben es ja gerade gehört, welche Schäden es für junge Menschen hat. Das ist einfach verantwortungslos. Das geht sich nicht aus.
Spielt, weil jetzt das mehrfach schon gefallen ist, der Zusammenhang von Cannabis und Drogentoten. Gibt es da einen Zusammenhang, der relevant ist?
Ja, nein, also das würde ich so in einem Satz nicht zusammen sagen. Ja. Also es ist so, dass in Österreich in den letzten Jahren tatsächlich es immer mehr Drogentote gab im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Vor allem im südlichen Österreich ist das zum Teil ein Problem. Da geht es meines Wissens nach aber nicht um Cannabis, sondern da geht es um Mischkonsum von diversesten Substanzen. Da geht es um synthetische Opioide, da geht es um andere Drogen, wenn man so will, die in gewissen Regionen in Österreich ein Problem darstellen. Und diese Debatte oder Diskussion würde ich total unabhängig jetzt vom Cannabis führen.
Ich wollte nämlich auch gerade sagen, also wir haben, ja, natürlich gibt es ein Thema mit illegalen Substanzen, insbesondere der Kokainkonsum beispielsweise nimmt in der Zwischenzeit in Österreich zu. Wir haben immer noch Probleme mit Heroin und auch Crack ist in der Zwischenzeit auch, also nicht nur mehr rein auf die USA bezogen, sondern findet auch seinen Weg her. Aber das hat alles nichts mit Cannabis zu tun. Ich glaube, das ist schon auch wichtig. Mhm. Und wir sollten, und wenn wir schon über Prävention reden, dann sollten wir uns eben endlich auch darüber Gedanken machen, wie wir eben nicht mehr von oben herab mit Kindern und Jugendlichen sprechen. Wenn wir eben über Prävention sprechen, dann sollten wir uns darüber endlich Gedanken machen, wie wir eben diese Prävention, diesen Präventionsgedanken, dieses ich bin stark, ich brauche solche Rauschmittel nicht, insbesondere dann, was dann in Richtung harte Drogen geht, wie wir das eben so hinbringen, dass das eben auch angenommen wird. Weil momentan ist in Österreich ganz, ganz viel im Bereich Präventionsarbeit von oben herab. Wir erklären, also ich habe selber 24 Jahre lang geraucht, obwohl man mir ständig erklärt hat, wie schädlich Rauchen ist und obwohl ich es selber in meiner Familie gesehen habe, wie schädlich Rauchen ist, weil man im Endeffekt mit der Präventionsarbeit in den Schulen etc. nicht zu mir durchgedrungen ist. Weil das habe ich halt einfach, das ist mir da hinten runter eben gerutscht. Ne? Und ich glaube, wir sollten auch aus solchen Dingen lernen. Wir sollten, wenn wir schon Prävention so hoch hängen, dass wir eben wirklich sagen, wir wollen Kindern und Jugendlichen es ermöglichen, solche Entscheidungen gut zu treffen und eben nicht auf Drogen oder was auch immer eben dann zurückzugreifen, dann müssen wir eben auch lernen, dass wir Präventionsarbeit eben nicht mehr von oben herab machen, so wie wir es jetzt die ganze Zeit über machen. Also ich glaube, dass das schon auch ein ganz entscheidender Punkt ist, dass man eben auf Augenhöhe mit Kindern und Jugendlichen eben spricht und denen das eben auch anders beibringt.
Ja. Ich denke, von den Kritikern an der Legalisierung wird häufig so getan, als wäre Cannabiskonsum immer synonym mit Problemen und mit Menschen, die sich selbst schädigen. Ich denke, in meiner Präventionsarbeit, wo wir auch gerade über Prävention sprachen, bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich nicht mehr so viel über Cannabis gesprochen habe. Ich habe nicht mehr so viel über die Gefahren der Substanz gesprochen, sondern bin einen Schritt zurückgetreten, habe mich gefragt, warum bin ich überhaupt süchtig geworden? Mhm. Und Drogen sind meiner Meinung nach nicht die Ursache für Sucht. Selbst die Opioidkrise in den USA, ich bin kein Experte, wirklich nicht, das ist eher mein Bauchgefühl oder so. Natürlich gibt es Stoffe, die körperlich abhängig machen, Nikotin, auch Alkohol, auch diese Opioide. Aber ich denke trotzdem, dass die wahren Ursachen noch mal einen Schritt vorher liegen, mhm, in sozialen, ökonomischen, gesellschaftlichen und so weiter, familiären Problemen. Und man muss wirklich unterscheiden, selbst wenn es mehr Kiffer in Österreich in Deutschland gibt, geht es ihnen denn wirklich jetzt schlecht? Ist das eine Belastung für unser Gesundheitssystem oder nicht? Was ist wirklich das Problem? Ist es immer ein Synonym mit, die tun uns oder sich selbst was Schlimmes an?
Die Gründe sind mit Sicherheit vielfältig. Also das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Es gibt sicher eine Vielzahl von Gründen, warum Menschen anfangen, Rauschmittel zu konsumieren, warum sie Cannabis konsumieren, warum sie in eine Sucht fallen. Aber Fakt ist doch der, wir sehen, dass viele junge Menschen immer häufiger zu Cannabis greifen. Wir sehen gleichzeitig, dass wir unter jungen Menschen steigende Suizidraten haben, dass psychische Probleme steigen, dass wir Probleme mit Depressionen haben unter jungen Menschen. Das ist alles ein Fakt und das sind ja Schutzbedürftige, um die wir sozusagen uns Sorgen machen müssen und wo wir darüber nachdenken müssen, wie wir sie davor beschützen. Und ich weiß schon, was Sie mir sagen wollen, dass nicht jeder Cannabiskonsument automatisch süchtig wird. Das ist richtig. Aber es ist schon unsere Verantwortung, das ernst zu nehmen. Und nicht sozusagen zu sagen, okay, wir sehen, ihr konsumiert es einfach, wir machen es uns einfach und wir geben es euch für euch frei, dann könnt ihr es einfach immer und jederzeit konsumieren.
Ein Satz nur, der nicht persönlich an Sie gerichtet ist, sondern an gewisse Politiker, denen ich einfach eine unglaubliche Schamlosigkeit vorwerfe, die über die Interessen von jungen Menschen sprechen und die schützen wollen und dann an Bildung und an sparen und eigentlich die wirklichen Interessen von jungen Menschen, die sie vor Sucht schützen würden, Perspektiven zu gestalten, ökonomische, soziale Ungerechtigkeit wirklich zu bekämpfen. Das finde ich oft eine Scheinheiligkeit, sondersgleichen über junge Menschen zu sprechen, aber dann nicht ordentlich in Bildung und in Schutz von diesen jungen Menschen zu investieren. Es geht nicht gegen sie persönlich, aber das kenne ich manchmal. Auf der einen Seite sagt man, man muss die Jugend schützen, aber so richtig was für die Jugend tut man auch nicht, weil das sind die viel drängenderen Probleme für junge Menschen, die dann auch mit Suizid und Depressionen und so weiter zusammenhängen. Soziale Ungerechtigkeit, ökonomische Ungerechtigkeit, Benachteiligung, Lehrermangel, zu wenig Geld für Bildung und ein soziales Klima der Ellenbogen und wo man sich vielleicht einfach nicht Lust hat, erwachsen zu werden und sich nicht auf seine Zukunft freut. Das muss man ändern. Das ist viel eine größere Priorität.
Also Sie haben gesagt, Sie richten es nicht in meine Richtung, aber ich glaube, zu verstehen, was Sie meinen. Ich sage Ihnen aber auch, was mich zum Beispiel an Politikern stört, wie es in der deutschen Ampelregierung der Fall ist bei Ihnen. Da werden weitreichende Maßnahmen getroffen, mitten in Europa. Da beschließt man ein Gesetz, ohne dass man wirklich weiß, welche Folgen es am Ende des Tages für die jungen Menschen in Deutschland haben wird. Da beschließt man ein Gesetz, das natürlich auch weitreichende Folgen für Nachbarstaaten wie für Österreich haben wird. Wir sehen, was sozusagen die Polizei Polizei, wenn es um verschärfte Grenzkontrollen geht, wenn es um Drogenlenker geht, wenn es um Drogentourismus geht. Das alles sind ja wirklich Bedenken, die jetzt nicht irgendwelche Politiker äußern, sondern die von Menschen aus den Bereichen, aus den jeweiligen kommen, von Experten, die das äußern. Und da wird einfach aus Jux und Tollerei, so erscheint es mir zumindest, ein Gesetz beschlossen, ohne dass man sich eben wirklich damit auseinandersetzt, welche Folgen hat es für junge Menschen. Und das ist in meinen Augen eine wirklich verantwortungslose Politik.
Kurze Replik, jetzt sind wir schon fast am Ende.
Länger als ich im Leben bin, ist die ÖVP in Verantwortung. Und jedes Jahr steigen die Konsumzahlen. Jetzt, warum habt ihr das Problem nicht gelöst? Weil ihr immer den falschen Lösungsansatz verwendet habt. Jetzt sollen wir wieder denselben Ansatz verwenden. Jetzt sollen wir noch mehr verbieten. Das ist das, was das löst. Wie kommt man auf die Idee? Und auch diese, noch einmal, wir sind nicht die Ersten, die das machen. Also wir müssen wirklich sehr, sehr, sehr wenig glauben über das, was nachher passiert. Wir wissen sehr viel über das, was nachher passiert. Und noch einmal, die größte Veränderung ist, dass die Leute, die jetzt schon konsumieren, nachher das, was sie konsumieren, aus sichereren Quellen beziehen können. Aber
wir sind schon am Ende der Zeit. Kurze Replik noch.
Ganz, ganz kurzen Satz, weil ich finde das nämlich einfach, man sollte jemanden, der aus der Präventionsarbeit kommt, sollte man einfach den Glauben schenken. Ja? Und ich finde, das war jetzt einfach wirklich auch zugespitzt, genau die Aussage. Wenn wir wirklich darüber reden wollen, wie wir Jugendliche schützen, dann müssen wir einer Perspektiven bieten, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass sie eben nicht sich so fühlen, dass sie auf irgendwelche Ersatzstoffe oder was eben zurückgreifen. Ich glaube, der Satz, das war jetzt eigentlich genau diese Zuspitzung dessen, wenn wir schon über Prävention reden, dann bitte gescheit und auf Augenhöhe.
Und dann noch eine abschließende Frage, wenn man die österreichische Bevölkerung anschaut, sind die Meinungen gespalten, ca. 50-50 knapp, mehr Menschen gegen eine Legalisierung als für eine Legalisierung. Wie realistisch oder für wie realistisch halten Sie es, dass wir in absehbarer Zeit eine Legalisierung bekommen?
Die letzte Frage, laut Statista ist 50% dafür und 7% unentschlossen und ich glaube 43% dagegen. Ich glaube, das war jetzt unsere die letzte ist, Ding, was man heute noch angeschaut hat. Aber ist egal, ist jetzt,
51,
ist jetzt
ja, ungefähr halbe,
ist jetzt
halbe.
Der Ding. Wenn wir jetzt endlich eine vernünftige, faktenbasierte Debatte führen auf Basis von Evidenz, auf Basis dessen, was Leute aus der Praxis uns eben auch sagen, wenn wir uns andere Länder anschauen, dann halte ich es für realistisch, aber nicht von heute auf morgen. Es wird sicherlich einen längeren Diskussionsprozess brauchen, weil heute auch hier in Österreich die Positionen so extrem eingefahren sind.
Ich bedanke mich für die Diskussion. Mehr zum Thema erfahren Sie auch morgen um 20 Uhr auf Puls 24 in Heiß umfedert. Sie können die ganze Sendung auch noch nachschauen auf unserem Superstreamer Join. Schönen Abend.